Matthäus 21. Wir werden jetzt diesen letzten Abschnitt im Leben von Jesu beginnen zu studieren. Wir werden heute sehen, wie Jesus sich als der Messias präsentiert. Der Messias, dieses Wort heißt der Gesalbte. Dieser verheißene, im Alten Testament verheißene Retter und König Israels. Und Jesus wird sich heute präsentieren als Messias und er wird sich feiern lassen als Messias. Und wir werden später sehen in diesem Abschnitt, das Volk Israel wird Jesus als ihren Messias ablehnen. Johannes Evangelium Kapitel 1 spricht schon davon. Da heißt es, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber auch die Verheißung, so viele ihn annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und diese Verheißung, die gilt auch noch heute Morgen für uns alle. Letzter Abschnitt in diesem Evangelium, wo Jesus, der Messias, abgelehnt werden wird von diesem Volk, zu dem er gekommen ist. Erinnert euch auch nochmal an den Kontext hier. Es sind nur noch wenige Tage zu dem Passafest. Eines dieser Feste, wo ganz Israel zusammengekommen ist in Jerusalem. Die Stadt war voller Menschen, wahrscheinlich über 2 Millionen. Und Jesus ist hier auf dem Weg mit Pilgern aus ganz Israel zu diesem Fest. Dieses Passafest selbst, das war ein Bild, ein prophetisches Bild aus der Geschichte Israels. Etwas, was etwa 1500 Jahre zuvor passiert ist. Ein Bild auf Jesus und auf das Werk, was er am Kreuz für uns getan hat. Das Volk Israel war versklavt in Ägypten. Ägypten ist für uns immer ein Bild für die Welt oder das Leben in Sünde. Das Volk Israel war versklavt. Aber Gott ist zu seinem Volk gekommen und hat Mose beauftragt und er ist zu Pharao gegangen und hat gesagt, lass mein Volk ziehen, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. Aber er und die Ägypter haben ihr Herz verhärtet und Gott hat dann diese Plagen gebracht. Und diese letzte Plage war diejenige, wo Gott jeden Erstgeborenen im ganzen Land Ägypten erschlagen hat. Aber für sein Volk hat er eine besondere Vorkehrung getroffen. Er hat gesagt, schlachtet ein Lamm. Und dann streicht dieses Blut des Lammes an die Türpfosten eurer Wohnung. Und wenn dieser Racheengel dieses Blut sieht an dem Türpfosten, dann wird er vorübergehen. Und ihr werdet verschont bleiben von diesem Gericht. Johannes der Täufer hat uns gesagt, siehe, oder zu Jesus, über Jesus hat er gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Jesus hat unsere Schuld am Kreuz getragen. Und wenn wir das persönlich für uns in Anspruch nehmen, wenn wir sozusagen sein Blut an die Türpfosten unserer Herzen streichen, dann wird dieses Gericht für unsere Sünde an uns vorübergehen. Weil Jesus, das Lamm Gottes, hat diese Konsequenz unserer Sünde, den Tod und die Trennung vom Vater schon für uns erlebt. Und so dürfen wir frei sein und können Vergebung haben und dem Gericht entkommen. Machtvolles Bild, was wir hier im Alten Testament haben. Jesus ist jetzt hier auf dem Weg nach Jerusalem hinein, um den Plan Gottes der Erlösung auszuführen. Um sich Jerusalem jetzt öffentlich als ihr Messias zu präsentieren. Beginnen wir im Vers 1 zu lesen. Und als sie sich Jerusalem nahten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, Bethphage heißt so viel wie das Haus der kleinen unreifen Feige, war ein Vorort von Jerusalem am Ölberg, wie wir hier gelesen haben. Vers 2, da sandte Jesus 2 Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Jesus hatte das alles arrangiert. Jesus organisierte das Ganze. Immer wieder, als die Volksmengen in Galiläa Jesus zum König machen wollten, als Messias ausrufen wollten, da hat Jesus gesagt, bis jetzt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber jetzt war seine Stunde da. Propheten Daniel im Kapitel 9 in dieser Prophetie von den 70 Jahrwochen. Da wurde vorhergesagt, wann der Messias kommen würde, genau zu welcher Zeit. Und verschiedene Leute haben das nachgerechnet und umgerechnet von den verschiedenen Zeitrechnungen und so weiter. Und viele glauben, dass Jesus wirklich auf den Tag genau, an diesem Tag, als Jesus sich Jerusalem präsentiert hat, als er eingezogen ist, dass sich diese Prophetie genau erfüllt hat von den Jahrwochen. Dass Jesus genau da gekommen ist, wo es prophezeit war. Seht ihr, Jesus ist Gott. Jesus hat die Kontrolle, Jesus hat alles arrangiert. Jesus war nicht irgendwie so ein Opfer von unvorhergesehenen Ereignissen, als er gekreuzigt wurde. Nee. In Johannes 10 sagt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder aufzunehmen. Sagt, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder aufzunehmen. Und ja, die Juden haben Jesus abgelehnt. Und sie haben Jesus den Römern ausgeliefert, um ihn zu kreuzigen. Aber Gott hat diese Ablehnung gebraucht, um seinen Plan der Erlösung auszuführen. Gott hat das Negative zum Guten verwendet. Und wir haben so einen wunderbaren Gott. Diese Verheißung gilt noch für uns heute Morgen. Im Römerbrief, im Kapitel 8, im Vers 28, da heißt es, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken werden. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott sagt uns da, wenn du Gott liebst, dann werden dir alle Dinge zum Guten dienen. Selbst dieser ganze Schrott deiner Vergangenheit, diese Dinge, die dir heute leid tun, diese Dinge, wofür du dich schämst, auch die schwierigen Dinge, die du jetzt gerade durchmachst, Gott wird sie zum Guten verwenden. Wow! Gott tut das, was die Alchemisten im Mittelalter nicht tun konnten, nämlich Schrott zu Gold machen. Das tut Gott in unserem Leben. Wenn du Gott liebst und wenn du ihn zuerst suchst in deinem Leben und für ihn lebst, dann gibt er dir die Verheißung, dass er alles zum Guten verwenden wird für dich. Und ich liebe Gott dafür, für diese wunderbare Gabe seiner Gnade. Wunderbare Verheißung. Sagt uns, es ist nie zu spät, um zu Gott zu kommen. Es gibt auch nie einen Grund zu verzweifeln in schwierigen Zeiten. Weil Gott wird all diese Dinge zum Guten verwenden. Für die, die ihn lieb haben. Im Vers 4 sagt Jesus, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Er spricht, sagt der Tochter Zion ist Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Füllen des Lasttiers Jungen. Es war eine Prophetie aus Sacharja, Kapitel 9. Prophetie, die über 500 Jahre zuvor gegeben wurde. Erinnert euch daran, Matthäus präsentiert uns Jesus ganz besonders als den Messias, als den verheißenen König Israels. Und er zeigt uns, wie Jesus im Detail all diese Prophezeiungen im Alten Testament erfüllt hat über den Messias. Und wir haben schon sehr viele gesehen im Matthäus-Evangelium. Und für jeden Juden, der das Alte Testament gekannt hat, für den müsste es eigentlich sonnenklar gewesen sein, dass dieser Jesus der Messias ist. Hier bietet sich Jesus Jerusalem als Messias an, auf die Art und Weise, wie Gott es prophezeit hat. Nämlich als König, der sanftmütig ist und demütig zu seinem Volk kommt, reitend auf einem Esel. Sanftmütig. Jesus ist als Diener gekommen, nicht als Tyrann. Wie wir letzte Woche gelesen haben, hier im Kapitel 20, im Vers 28, wo Jesus sagt, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was für einen wunderbaren Herrn wir haben. Es ist so wunderbar, es ist so befreiend, ihm zu dienen. Und dass wir nicht diesen Götzen dienen müssen, dieser Welt, die uns zerstören und die uns versklaven. Es ist so wunderbar, Jesus als unseren Chef haben zu können in unserem Leben. Derjenige, der uns wahrlich liebt. Derjenige, der das Beste für uns will. Und es ist so ein Vorrecht, dass er uns gebrauchen will. Dass wir seine Partner sein dürfen in dieser Welt. Dass wir ihm dienen dürfen. ihm, dem lebendigen Gott. Ich lese diese Verse und ich sage, danke Herr, dass du sogar diesen Esel gebraucht hast. Ich bin so oft ein Esel. So störrisch und dumm und rebellisch. Und dieser Esel, der ermutigt mich. Mutigt mich, dass Gott sogar solche Esel gebrauchen kann. Und ich glaube, wir alle sind diese Esel. Im 3. Mose, im Kapitel 13, da spricht Gott davon, dass jede Erstgeburt, jeder Erstgeborene vom Esel ausgelöst werden muss durch ein Lamm. Und das ist, was Jesus für uns getan hat. Er ist das Lamm Gottes. Und er hat uns Esel ausgelöst. Er hat uns erlöst. Und dann sehen wir, wie dieser Esel hier losgebunden wird. Das ist auch, was Jesus in unserem Leben tut. Er befreit uns, er bindet uns los und macht uns immer freier von diesen Dingen, die uns binden und die unser Leben versauen. Ja, und manchmal muss er unseren Willen brechen, wie die Menschen das damals mit den jungen Eseln oder auch mit Pferden getan haben. Aber jetzt will uns Gott gebrauchen, wie diesen Esel. Und was für ein größeres Vorrecht hätte es geben können, für diesen Esel als den König der Könige nach Jerusalem zu tragen. Und was gibt es Größeres? Was für eine höhere Berufung könnte es geben für den Menschen, als ihm zu dienen? Und es gibt nichts Befriedigendes in unserem Leben. Jesus, der König Israels, der Messias, kommt auf einen Esel nach Jerusalem geritten. Die Könige sind auf Eseln geritten zu Friedenszeiten. Das zeigt ja, er ist ein König, der in Frieden kommt. Jesus ist der Friedefürst. Wenn ein König oder ein Feldherr in den Krieg gezogen ist, zur Eroberung, dann ist er nicht auf einem Esel geritten, sondern auf einem Pferd. Und in der Offenbarung, da sehen wir Jesus auf einem weißen Pferd reiten. Und er wird kommen zum Gericht, um die zu richten, die ihn ablehnen. Jesus kommt mal auf dem Esel und dann sehen wir Jesus auf dem Pferd. Jetzt kommt Jesus, um Frieden anzubieten, um zu erlösen. Aber er wird einmal kommen, um zu erobern und um die Rebellischen zu richten. Das gilt für die Nation Israel, das gilt auch für jeden von uns persönlich. Aber jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist Gnadenzeit. Jesus kommt, um Frieden anzubieten. Jesus hat uns erlöst am Kreuz. Und Jesus klopft heute sanftmütig und liebevoll an unsere Herzenstüren. Er drängt sich uns nicht auf, aber er klopft an. Und er bietet Frieden an mit Gott. Er bietet uns es an, unsere Schuld, die uns von Gott trennt, uns abzunehmen. Wie wir gelesen haben, jeder, der das annimmt, kann ein Kind Gottes werden. Aber Jesus wird auch wiederkommen. Und er wird kommen, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Und alle, die ihn ablehnen, die müssen die Konsequenzen für ihre Sünden selbst tragen, nämlich werden dann ewig getrennt sein vom Vater in dem Feuersee, wie wir lesen in der Offenbarung. Bist du bereit für seine Wiederkunft? Bist du bereit, ihm Rechenschaft abzulegen für dein Leben? Wo würdest du die Ewigkeit verbringen, wenn heute Schluss wäre? Wenn Jesus wiederkommen würde oder wenn du sterben würdest? Vielleicht ist für einige heute der Tag, um ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen und um Jesus als den Herrn und Erlöser anzunehmen. Und das kannst du tun durch ein ganz einfaches Gebet, indem du sagst, ja Jesus, ich habe erkannt, dass ich dich brauche, dass ich schuldig bin vor Gott. Und ich habe erkannt, dass ich es nicht selbst abarbeiten kann, meine Schuld. Ich brauche das, was du für mich getan hast am Kreuz, Jesus. Und ich will das heute für mich persönlich in Anspruch nehmen. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen als mein persönlicher Herr und mein persönlicher Erlöser. Und das tut Jesus, wenn wir unsere Herzenstür nur aufmachen. Das ist wirklich die Entscheidung jedes Menschen, ob du als Kind Gottes oder als Feind Gottes in die Ewigkeit eingehen willst. Aber jetzt ist noch Gnadenzeit und Gott bietet Erlösung an und Vergebung. Vergebung der ganzen Lebensschuld. Und er bietet Beziehung mit Gott als Geschenk an. Präsentiert sich als Friedefürst. Und das ist eine wunderbare Zeit für uns. Auch eine wunderbare Botschaft, die wir den Menschen bringen können. Guck mal, da ist Gott, er bietet Frieden an. Sie kommen als Friedefürst. Leider haben die Juden Jesus nicht angenommen als ihren Friedefürst, als ihren Messias. Und dann musste er kommen, um zu richten. Wir lesen in Lukas 19, da heißt es, bevor Jesus in Jerusalem eingezogen ist, heißt es, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und er sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und das ist eingetroffen 70 nach Christus, als der Titus mit seinen römischen Legionen Jerusalem umzingelt hat und belagert hat und letztendlich dann Jerusalem zerstört hat und den Tempel zerstört hat, dem Erdboden gleichgemacht hat. Diese Juden hatten die Gelegenheit, Jesus zu ihrem König zu machen und ihn anzunehmen, nicht genutzt. Und Jesus weint über die Menschen, die ihn ablehnen. Er will retten, nicht richten. Und er hat von seiner Seite aus alles getan, damit Menschen gerettet werden können und Heil haben können. Grund für seine Tränen ist Liebe. Du weinst nur um jemanden, den du lieb hast. Und Jesus liebt dich und mich und alle Menschen. Und er hasst es, wenn wir uns wehtun und wenn wir unser Leben zerstören. Lesen wir weiter im Vers 6. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna, dem König Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Hosanna heißt so viel wie, hilf doch. Und Sohn Davids war ein Titel für den Messias. Jesus war ein Nachkomme von dem König David. Messias war ein Nachkomme von dem König Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. In Markus 11, in der Parallelstelle, lesen wir, dass sie gerufen haben, gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosanna in der Höhe. Hosanna in der Höhe. Hosanna, hilf doch, Sohn Davids. Gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn. Hilf doch, Herr in der Höhe. Richte dein Reich auf. Jesus, rette dich. Rette uns. Rette uns, Jesus. Wir preisen dich als Messias. Richte dein Reich auf. Die Juden haben das alles materiell, irdisch verstanden. Sie haben diese Prophetien im Alten Testament über den leidenden Messias nicht verstanden und haben die missachtet. Die haben den Herrscher erwartet, der sie von der Besatzung der Römer befreien würde und der sie von ihren Feinden retten würde. Und der ein irdisches Königreich, ein Großkönigtum Israel aufrichten würde und ein Reich noch größer und noch herrlicher und noch reicher als unter König David. Das war, was sie gemeint haben, als sie geschrien haben, rette uns, richte dein Reich auf. Sie haben erwartet, dass er Waffen austeilt und dass er das Volk sammelt und dass er hinaufzieht zur Festung Antonia und die Römer aus Jerusalem rauswirft. Aber Jesus hat genau das Gegenteil getan. Er ist in ihren Tempel gegangen. Und er hat die Händler rausgeworfen. Und er hat die jüdischen Leiter konfrontiert. Er hat von einem geistlichen Reich gesprochen. Und nur wenige Tage später haben wahrscheinlich viele von denen, die jetzt gerufen haben, Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, mit diesen Leitern der Juden und den Juden aus Jerusalem gerufen, kreuzige ihn, hinweg mit ihm. Warum? Weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Weil sie wollten einen König haben, der es ihnen recht macht, der ihren Willen tut. Und als Jesus das nicht getan hat, dann haben sie ihn abgelehnt und sich gegen ihn gewandt. Und wir sehen heute noch immer wieder Menschen, die das Gleiche tun. Kommen in den Gottesdienst und singen Hosanna, Halleluja. Aber dann, wenn Gott ihre Erwartungen nicht erfüllt oder wenn vielleicht Ereignisse in ihrem Leben passieren, die ihnen nicht gefallen, dann wenden sie sich wieder ab und wenden Gott den Rücken zu. Wir haben letzte Woche ein bisschen davon gesprochen. Wir alle haben so ein bisschen die Tendenz, dass wir Gott gebrauchen wollen. Wir wollen der König sein. Wir wollen unser eigener Herr sein. Und wir wollen, dass Gott springt und unsere Wünsche erfüllt. Das ist natürlich Quatsch. Die Realität ist, er ist Gott. Er ist Herr. Und wir sind seine Geschöpfe. Wir sind seine Diener. Und Jesus hat uns erlöst. Er ist für uns gestorben. Er hat alles gegeben für uns. Er hat uns seine Liebe erwiesen. Er hat uns mehr gedient, als wir das je verdienen. Und es sollte wirklich genug sein, um unsere Loyalität und unsere Liebe und unsere Hingabe zu verdienen. Selbst wenn Jesus nie mehr irgendwas für uns tun würde, von diesem Tag an. Selbst das, was er schon getan hat, das sollte schon genug sein, um ihn zu preisen und ihm anzubeten und ihm nachzufolgen. Nochmal Vers 9. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna, dem König Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Wir müssen uns das bildlich vorstellen, was für eine Aufregung das war in der Stadt. Das war ganz sicher das Tagesthema. Abends war das in den Nachrichten. Wir müssen uns auch bewusst sein, es waren zwei Gruppen hier. Es waren auf der einen Seite die Jünger Jesu und seine Nachfolger aus Galiläa. Das waren vor allem einfache Leute, Leute vom Land, aber sehr begeisterungsfähig. Und die haben seine Wunder gesehen, die haben seine Worte gehört. Und Mann, die waren begeistert. Die haben ihn gefeiert als Messias. Hosanna in der Höhe, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und mit denen waren diese ganzen Pilger aus ganz Israel, die sich ihnen angeschlossen haben. Und dann auf die zweite Gruppe auf der anderen Seite waren die Einwohner von Jerusalem. Jerusalem war die Hauptstadt. Und die Leute haben so ein bisschen runtergesehen auf die Hinterwälder aus Galiläa. Haben irgendwie so ein bisschen gedacht, dass sie etwas Besseres sind. Es waren die religiösen Leiter und die Intellektuellen, die Skeptiker. Natürlich war Jerusalem auch schon voll mit Pilgern. Und diese Leute fragen, wer ist dieser? In Vers 11, die Volksmengen aber sagen, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Vers 12, und Jesus trat in den Tempel Gottes ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Markus Evangelium sagt uns, da heißt es, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Diese Händler, diese Wechsler, die waren im großen Hof, im Tempel, dem Vorhof der Heiden. Der Ort, wo die Nichtjuden hinkommen konnten und meditieren konnten und den Gott Israel suchen konnten und ihn kennenlernen konnten. Aber diese Juden, die haben einen riesigen Marktplatz daraus gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, so diese Filme, die ihr gesehen habt über fernöstliche Basare, wie es da zugeht. Wechseln und feilschen und geht die Post ab. So müssen wir uns das vorstellen, wie dieser Tempel ausgesehen hat, dieser Vorhof, als Jesus in den Rhein ging. Da waren Geldwechsler da. Die Anbeteten, die durften nicht heidnische Münzen in den Opferstock im Tempel reinwerfen. Da waren oft Götzenbilder drauf oder das Bild vom Kaiser. Und also mussten sie es umwechseln in die Tempelwährung. Und diese Geldwechsler, die haben die Leute ausgebeutet. Die haben noch einen schlechten Kurs gegeben. Und dann gab es die Händler, die haben Opfertiere verkauft. Interessanterweise haben diese Geschäfte dem alten Hohepriester Hannas gehört. Und seiner Familie. Und die haben das Volk ausgebeutet. Alle Opfertiere sind inspiziert worden. Wenn du damals mit deinem Lamm in den Tempel gegangen bist, um dem Herrn zu opfern, um den Herrn anzubeten, waren da so Inspektoren, Offizielle, die das Tier untersucht haben. Im Alten Testament heißt es, ein Opfertier musste makellos sein. Und natürlich, diese Priester oder diese Inspektoren haben dann Tier inspiziert und naja, irgendeine Makel haben sie schon gefunden. Und dann haben sie gesagt, oh, leider mit deinem Tier geht es nicht, aber guck mal, da drüben sind die Händler und die verkaufen dir Tiere, die haben wir schon alle geprüft und als in Ordnung gefunden. Die haben so unser Gütesiegel drauf. Und diese Tiere haben sie natürlich um weit überhöhte Preise verkauft. Diese Leiter haben ihr eigenes Volk ausgebeutet. Hatten so diese Haltung. Leute, wenn ihr Gemeinschaft haben wollt mit Gott, dann müsst ihr erst bezahlen. Dann wollen wir erst mal was dran verdienen. Und es ist traurig, aber wir sehen es auch heutzutage in manchen Gemeinden. Das Stichwort Prosperity Teaching. Wo Prediger sagen im Fernsehen oder von der Kanzel, hey, gib mir dein Geld und dann wird Gott dich segnen. Und dir, weiß nicht, hundertfach zurückgeben, das, was du mir gibst. Wenn sie es wirklich glauben würden, dann wären sie die, die das Geld geben würden, nämlich dir, um gesegnet zu werden. Nicht umgekehrt. Aber die wollen verdienen. Oder sagen, send dein Gebetsanliegen, aber mit einer Spende. Und dann werden wir dafür beten. Das ist Schrott. Das macht mich wütend. Das hat Jesus wütend gemacht. Als Pastor, als Diener des Herrn sind wir hier, um zu geben, nicht um zu bekommen. Wir haben letzte Woche gesehen, wir sind hier, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Paulus lehrt uns im Neuen Testament, dass es ein Zeichen ist für falsche Lehrer, wenn sie versuchen, die Gläubigen abzuzocken. Es ist ein Kennzeichen, wie wir falsche Lehrer erkennen können. Die, die ständig von Geld reden, die ständig hinter eurem Portemonnaie her sind. Vorsicht. Es gibt viel zu viel Geschäftemacherei in der Gemeinde Jesu. Ich persönlich glaube, das ist was mich ärgert, ich glaube, dass es falsch ist, dass wir der GEMA Gebühren zahlen müssen, um Lieder im Gottesdienst zu Gott zu singen. Na, GEMA ist diese Verwertungsgesellschaft für Musiker. Und ich verstehe das, dass die Autoren, die leben davon, dass sie Musik produzieren, Lieder schreiben. Und das ist okay, wenn die was verdienen. Wenn wir CDs kaufen oder Liederbücher kaufen oder bei einem Konzert, wo Eintritt verlangt wird, klar sollen die einen Anteil haben. Es ist natürlich, ist kein Problem. Aber nicht, wenn wir zu Gott singen, wenn wir Gott anbeten. Da habe ich was dagegen. Ich glaube, die Anbetung Gottes soll völlig gerade sein. Und niemand soll daran verdienen, dass wir Gott anbeten. Das erinnert mich an diese Händler hier, die die Hand aufhalten. Wenn du mit meinem Lied Gott anbeten willst, dann musst du zuerst bezahlen. Ich könnte jetzt einfach so zu Gott kommen und ihn anbeten. Nein, zuerst Business. Und das stört mich, das ist falsch. Wenn das deine Einstellung ist, dann Einstellung, das Volk Gottes abzuzocken, dann schreib lieber keine Anbetungslieder. Ist aber auch schwierig, die lassen den christlichen Musikern gar keine Wahl. Als wir unsere CD gemacht haben, habe ich telefoniert mit den Leuten und die sagen, entweder ihr macht den Vertrag mit uns, ja, dann müssen die Leute zahlen, wenn sie eure Lieder singen, oder ihr macht es ohne uns. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo christlichen Musiker sich einsetzen sollten, dass das Singen von ihren Liedern im Gottesdienst frei sein sollte, ausgenommen von dieser GEMA-Gebühr. Aber vielleicht ist das nur was, wo ich mich drüber ärgere. Vielleicht ist das für euch gar nicht so ein großes Ding. Aber wisst ihr, was Lobpreis ist? Im Lobpreis ist das Publikum eine Person, nämlich Gott. Und wir alle sind der Chor, die zu ihm singen. Und damit ist das kein Fall mehr für die GEMA. Ich glaube, erst ab 15 Leuten oder so. Aber lassen wir das. Vers 13. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Ich mag Jesus. Wir lesen in den anderen Evangelium, er hat sich eine Geißel gemacht und trieb die hinaus, die im Tempel verkauften und boah, diese Tische umgeworfen. Der Verkäufer und der Händler. Ich mag Jesus. Jesus hatte Mut. Jesus hatte Leidenschaft für Gott. Jesus war kein Znirchtl, wie wir in Wien sagen würden. So ein, weiß nicht, Schattenparker oder Waschlappen. Manchmal haben wir so dieses, wenn wir diese Gemälde von Jesus sehen, ist immer so ein schmächtiges Kerlchen. Und ich glaube, Jesus war ein gestandener Mann. Und er hatte Autorität. Und er hat diesen Tempel hier, Gottes Haus, gereinigt. Das ist auch ein Bild für uns persönlich. Im 1. Korintherbrief im Kapitel 6 heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Jesus will auch in unserem Leben aufräumen und er muss es immer wieder tun. Ich weiß, ich habe noch viel zu viel Schrott in meinem Leben. Es war das zweite Mal, dass Jesus hier den Tempel gereinigt hat. Das erste Mal hat er das zu Beginn seines Dienstes getan in Johannesevangelium im Kapitel 2. Oft muss Gott das in unserem Leben tun. Oft lassen wir diesen Mist, den er schon mal rausgeworfen hat, wieder so schön langsam rein und dann muss er wiederkommen und wieder sauber machen. Vers 14, und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Vers 15, als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel schrien und sagen, Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr nicht gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Diese Kinder, die haben nicht Hosanna gerufen aus politischen Überlegungen oder ökonomischen Gründen. Die waren einfach begeistert von Jesus. Und ihr Lobpreis hat Gott gefallen. Seht ihr, wir müssen werden wie die Kinder. Jesus hat sich gefreut drüber. Ich sehe hier drei Dinge, die im Tempel Gottes stattfinden sollen. Drei Dinge, die für uns als Gemeinde relevant sind. Erstens, das Haus Gottes soll ein Bethaus sein. Ein Ort, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben. Zu ihm beten, ihn anbeten, füreinander beten. Zweitens, wir sehen, es soll ein Ort sein, wo Menschen geheilt werden. Wo die, die geistig blind sind und geistig lahm sind, zu Jesus kommen können und geheilt werden können. Gemeinde ist ein Krankenhaus, wo wir zu Jesus kommen können und berührt werden und geheilt werden können von ihm. Und das Dritte, was wir sehen im Haus Gottes, soll Lobpreis sein, aus ehrlichem Herzen. Menschen, die Gott verehren. Vers 17. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort, war auch sein Vorort von Jerusalem, nicht weit entfernt. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum auf dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und und er spricht zu ihm, nimmermehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Seltsam, was Jesus hier tut. Huh? Scheint so destruktiv zu sein. Ganz anders als das, was wir gewohnt sind. Warum hat Jesus das getan, dass er diesen Feigenbaum verflucht hat und er verdorrt ist? Na, wir müssen das im Kontext sehen von dem, was zuvor passiert ist. Jesus ist in den Tempel gekommen. Er ist in das Heiligtum Gottes gekommen und er war hungrig nach geistlicher Frucht. Aber er hat nichts gefunden außer äußerlicher Religiosität, Rituale und Geschäftigkeit. Aber innerlich waren diese Juden korrupt. Diese jüdische Nation war im Herzen weit entfernt von Gott und hatte keine geistliche Frucht. Und Jesus gebraucht hier diesen Feigenbaum als Bild für Israel und für sein drohendes Gericht über Israel. Es war eine prophetische Handlung, die er hier getan hat. Was war falsch mit dem Feigenbaum? Im Markus-Evangelium lesen wir, dass es nicht die Zeit der Feigen war. Also es war nicht ungewöhnlich, dass keine Feigen auf dem Baum waren. Aber was ungewöhnlich war, war, dass trotzdem Blätter dran waren. Seht ihr bei diesen Feigenbäumen hier in Israel, die haben normalerweise Frucht gebracht, bevor die Blätter gekommen sind. Und so, wenn Blätter an einem Baum waren, konntest du erwarten, dass gleichzeitig auch Frucht da war. Wir können sagen, dieser Baum war ein Heuchler. Wie die Nation Israel. Und Jesus wird sie richten wie diesen Baum. Und das ist, wie gesagt, 40 Jahre später passiert, als Jerusalem und der Tempel zerstört wurden. Gott liegt nichts an äußerlicher Religiosität allein. Wenn kein geistiges Leben im Tempel ist, dann braucht er auch den Tempel nicht. Dann ist dieser Trümmerhaufen nach der Zerstörung des Tempels durch die Römer, das entspricht dann mehr dem geistlichen Zustand. Das ist auch in unserem Leben. Gott ist nicht interessiert an Äußerlichkeiten, an Traditionen und Geschäftigkeit und dass wir Gottesdienst laufen und Fische am Auto haben und Kreuze um den Hals und verschiedene Dienste tun, wenn geistig nichts dahinter ist. Wenn wir in unserem Herzen fern von ihm sind und uns nicht um ihn kümmern und sein Wort egal ist, dann interessiert ihm all diese äußerliche Geschäftigkeit nicht. Und wie religiös und wie geistig es auch scheinen mag, er sieht unser Herz. Und Gott will eine echte, er will eine reiche, eine tiefe Beziehung mit uns. Jesus kommt zu unserem Leben und er sucht Frucht in unserem Leben. Im Johannesevangelium Kapitel 15 hat Jesus gesagt, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Was für eine Frucht sucht Gott in unserem Leben? Wir sehen einige Früchte in der Bibel. Wir sehen die Frucht des Mundes, so wie wir reden, die Frucht der Gedanken, die Frucht unserer Handlungen, unser Leben, Frucht der Gerechtigkeit. Lukas 8 spricht davon, dass wir seine Worte bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Frucht der Lippen im Hebräerbrief Kapitel 13, Lippen, die seinen Mund bekennen. Hebräerbrief spricht von einem Lobpreisopfer. Andere Menschen für Jesus gewinnen ist so eine Frucht. Frucht zur Heiligkeit, Römerbrief Kapitel 6. Und natürlich Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes. Liebe und Freude und Friede, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Jesus sucht nach Frucht in unserem Leben. Gibt es Frucht in deinem Leben? Hast du ein Herz für Gott? Bist du im Gespräch mit ihm? Ist da diese Beziehung mit ihm da? Bist ihm hingegeben? Ist dir Gott wichtig? Richtest du dein Leben nach ihm aus? Oder ist da nur viel Laub an deinem Leben und nichts dahinter? Jesus sucht nicht religiöse Menschen, sondern Jesus sucht Jünger. Menschen, die echte Nachfolger sind, echte Liebhaber sind von ihm. Sag ein Heuchler. Jesus weiß sowieso, wie es in unserem Herzen aussieht. Wir können ihm nichts vormachen. Es ist viel besser, als zu heucheln, ist unsere Beziehung mit ihm in Ordnung zu bringen, bevor wir geistlich verdorren, wie dieser Feigenbaum. Schauen wir, ob wir vielleicht noch ein paar Lektionen lernen können von diesem Feigenbaum. In der Parallelstelle in Markus 11 lesen wir, dass der Feigenbaum von seiner Wurzel her verdorrt ist. Und dieser Verdorrungsprozess, der beginnt immer im Unsichtbaren, unter der Oberfläche. Das, was zwischen dir und dem Herrn abgeht oder nicht abgeht, noch bevor irgendjemand anderer das sehen kann. Diese stille Zeit, diese Beziehung im Herzen. Es ist so wichtig, dass wir auf unser verborgenes Leben mit dem Herrn achten. Zweitens, im Vers 19 lesen wir hier, dass es betont wird, dass es ein Baum ist. Na, vielleicht ist es bei euch auch so kursiv gedruckt. Und also einen Feigenbaum an dem Weg sah. Es war ein alleinstehender Feigenbaum. Und das ist vielleicht ein Hinweis darauf, warum keine Frucht an dem Baum war. Seht ihr, Bäume brauchen Gemeinschaft, dass sie fruchtbar sein können. Können sie sich gegenseitig bestäuben. Sonst bringt ein Baum keine Frucht. Und genauso wir Christen, wir brauchen Gemeinschaft. Und wahre christliche Gemeinschaft ist mehr als einmal am Sonntag in die Gemeinde rennen und möglichst mit niemandem reden und schnell wieder raus. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen diesen geistlichen Bestäubungsprozess, wo wir miteinander Gottes Wort studieren und uns austauschen, wo wir füreinander beten, einander gegenüber verantwortlich sind, einander ermutigen und ermahnen. Können wir einander geistlich bestäuben, sozusagen. Hebräerbrief sagt uns, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag heran ansieht. Versäumt nicht das Zusammenkommen mit anderen Christen. Gottes Plan für uns ist ein Familienleben. Wir sind berufen in die Familie Gottes. Und ein alleinstehender Baum, der wird Probleme bekommen. Mag sein, dass er andere durch viele Blätter beeindrucken kann, aber er wird wenig Frucht haben für den Herrn. Und irgendwann wird er verdorren. Ich kenne keinen freischwebenden, so ich und der Herr Christ, der geistig gesund ist. Habe ich noch nie gesehen. Das ist Gottes Plan für uns, dass wir in Gemeinschaft sind. Vers 20 noch schnell. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, das wird eine kleine Sache sein, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer im Gebet Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Ist am nächsten Morgen passiert, sagt uns das Markus-Evangelium. Da ist Kraft im Glauben und im Gebet. Im Kontrast zu diesen geistig toten und verdorrten und ungläubigen Juden, die Heuchler sind, mit Herzen, die fern sind von Gott, sind die, die Vertrauen haben auf Gott und die Beziehung pflegen mit ihm im Gebet. Das sind diejenigen, die Wunder sehen werden und die Gottes Wirken erleben werden. Vielleicht noch ganz kurz, was dieser Vers nicht meint. Erstens, Jesus spricht nicht davon, dass wir wörtlich rausgehen sollen und Berge versetzen sollen. Das ist eine typisch jüdische Stilform der Übertreibung. Also ich möchte niemanden sehen, der zum Donnersberg rüberfährt und versucht, den Berg zu versetzen. Wird nicht passieren. Zweitens, im Vers 22, wo Jesus sagt, dass immer ihr im Gebet Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Er meint hier nicht, dass Gott unser Cola-Automat ist, wo wir unseren Glauben reinwerfen und das immer wir bestellen, das muss er uns geben. Das kommt dann raus. Manche Christen nehmen diesen Vers aus dem Kontext und sehen das so. Wenn du Glauben hast, dann muss Gott dir geben, was du verlangst. Und dann kommandieren sie Gott rum. Und wir haben wieder Gott als Diener von Menschen und nicht umgekehrt. Nee, so läuft es nicht. Gott wird nie unser Diener sein. Im Kontext geht es um Fruchtbringen für Jesus. Und seht hier, wem er diese Verheißung gibt. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Die, die alles verlassen haben und ihm nachgefolgt sind. Jesus hat gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Und dann komme und folge mir nach. Zu solchen, die die eigenen Wünsche verleugnen und nur Gottes Willen suchen. Das werden auch die sein, die seinem Willen gemäß beten. Und seht ihr ganz einfach, dann werden sie auch empfangen. Das ist, warum sie beten. Aber eine lebendige Vertrauensbeziehung mit Jesus, das ist eine kraftvolle und machtvolle Sache. Da können wir erwarten, dass wir wunderbare Dinge sehen werden und dass Gott Dinge tut in unserem Leben. Da ist Kraft im Gebet, wenn wir im Vertrauen zu Gott kommen. Also lasst uns beten und genau das tun. Lieber Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dir dienen dürfen, dem wahren und dem lebendigen Gott. Wir können wahrhaft keinen besseren Herrn finden. Es ist so wunderbar, es ist so befreiend, dich zu kennen und dir nachzufolgen. Und ich danke dir für dieses Werk, das du in unserem Leben machst, dass du uns immer mehr befreist, dass du uns reinigst, dass du uns brauchbar machst für dich und dass du uns gebrauchst, Herr. Es ist so wunderbar, so ein Vorrecht. Ich bitte dich, Herr, dass wir keine Heuchler sind, dass wir nicht Menschen sind, die nur äußerlich dich ehren und dich lieben und innerlich weit weg sind von dir. Gott, wenn es der Fall ist, wenn wir uns entfernt haben in unserem Herzen von dir, wenn unsere Herzen ein bisschen kalt geworden sind, ein bisschen trocken, dann bitte ich, bring uns zurück. Fach dieses Feuer der Leidenschaft für dich wieder an in unserem Herzen. Dass wir dich lieben und dir dienen von ganzem Herzen. Du bist es wert, nach all dem, was du für uns getan hast. Wir wollen dir unser Leben anbefehlen. Wollen um deinen Segen bitten für diese kommende Woche. In Jesu Namen beten wir. Amen.